Und das Rennen wurde zum erwarteten Ausscheidungsrennen, also wie auch schon bei den Männern. Und letztendlich waren da nur noch wenige Athletinnen zusammen, weil immer mehr aus dieser Führungsgruppe dann rausgebrochen sind.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann guten Morgen, Lynn.
Guten Morgen, Benni.
Ja, diesmal sind es, glaube ich, nur, ich schaue gerade auf die Uhr, knappe 12 Stunden von der einen bis zur nächsten Podcastaufnahme. Und heute unterhalten wir uns nochmal über den abschließenden Marathon der Frauen im Rahmen der Olympischen Spiele. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal einen kleinen Rückblick auf Paris 2024.
Ich wollte dich noch fragen, mir geht's irgendwie so, als ob wir da jetzt durchgeflogen wären durch diese Olympischen Spiele. Also es kommt mir vor, als sei gestern irgendwie die Eröffnungsfeier gewesen und schon ist es irgendwie vorbei. Wie geht's dir?
Ja, absolut. Also, dass das hier fast 2 Wochen im Dauerbetrieb waren, hätte ich jetzt so rückblickend nicht gedacht. Dadurch, dass wirklich den ganzen Tag irgendwie der Fernseher lief oder wir auch vor Ort waren und wir uns dann abends nochmal zusammengeschaltet haben, wurde es tatsächlich nicht langweilig und in solchen Situationen verfliegt die Zeit dann ja auch immer nochmal mehr. Es gibt nur eine Sache, die ich so ein bisschen bereue. Ich habe sehr wenig von anderen Sportarten diesmal bei den Olympischen Spielen gesehen. Also ich schaue mir ja dann auch gerne olympisches Gewichtheben an. Surfen hätte ich mir gerne angeschaut, BMX und sowas. Aber vielleicht hole ich das dann in den kommenden Tagen nach mit den Zusammenfassungen, die es da hoffentlich noch in den Mediatheken geben wird.
Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Geht mir einfach genauso. Also ich habe jetzt nur Leichtathletik geguckt, immer morgens und abends, weil einfach die Olympischen Spiele und meine Klausurvorbereitung leider auf den gleichen Zeitraum fallen. Und deshalb muss ich dann irgendwie Abstriche machen. Aber ja, auch ich werde das so handhaben wie du. Also dann später nochmal die Dokus in den Mediatheken nachschauen und dann sind wir, glaube ich, ganz gut geupdatet.
Wo lag der Schwerpunkt? Klausurvorbereitung oder Olympische Spiele?
Ich glaube, es war recht ausgeglichen tatsächlich.
Okay, dann schauen wir aber mal auf den Marathon des heutigen Morgens.
Genau, die Stadionleichtathletik ist ja schon abgeschlossen. Das heißt, der letzte Startschuss des heutigen Tages fand dann auf den Straßen von Paris statt. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, es ist wirklich keine leichte Strecke. Also teilweise mehr als 13% Steigung und das für Marathonläuferinnen. Also das ist eine Hausnummer, aber auch heute wieder eine wunderschöne Strecke, wie schon bei den Männern gestern. Also vorbei am Schloss Versailles, am Eiffelturm und dann der Zieleinlauf vor dem Invalidendom. Ich glaube, das war wirklich eine ganz, ganz besondere Strecke, zumindest für die Zuschauer am Rand. Also die Athletinnen werden davon nicht allzu viel mitbekommen haben im Marathon, aber trotzdem. Auf jeden Fall ganz, ganz schöne Fernsehbilder, die wir da gesehen haben. Und ja, wir steigen einfach direkt ein. Sifan Hassan, die krönt hier ihren Dreifachstart bei den Olympischen Spielen. Also holt sich jetzt nochmal Gold im Marathon, nachdem sie ja schon Bronze gewonnen hatte über die 10.000 Meter und über die 5.000 Meter. Also das ist mit Abstand die Athletin mit den meisten Kilometern jetzt in den Beinen, also über 62. Man muss es ja mal zusammenrechnen. 5.000 Meter ist ja einerseits Vorlauf und Finale, dann 10.000 Meter Finale und jetzt der Marathon noch obendrauf. Das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung und das Ganze noch im olympischen Rekord. Also auch gestern hatten wir das ja schon gesehen bei den Männern und auch heute wieder bei den Frauen 2 Stunden 22 und 55 Sekunden und das auf so einer schwierigen Strecke, das ist schon mal eine Hausmarke.
Gab es sowas schon mal in der Geschichte der olympischen Leichtathletik, dass eine Frau oder ein Mann in so einer kurzen Zeit so viele Medaillen geholt hat und dann auch über Distanzen? Also du hast es ja angesprochen, 60 Kilometer im Renntempo, das ist outstanding, glaube ich.
Ich überlege gerade, es könnte es schon mal gegeben haben, aber es war vor meiner Zeit und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es auf jeden Fall für den heutigen Tag wirklich beeindruckend.
Definitiv. Aber ich glaube, ich werde es im Nachhinein nochmal recherchieren, weil das ist wirklich eine Sache, die mich interessiert.
Ja, und das Rennen wurde zum erwarteten Ausscheidungsrennen, also wie auch schon bei den Männern. Und letztendlich waren da nur noch wenige Athletinnen zusammen, weil immer mehr aus dieser Führungsgruppe dann rausgebrochen sind. Es gab letztendlich auf den letzten 100, 200 Metern einen Schlussspurt eben zwischen Sifan Hassan, die den für sich entscheiden konnte, und Tigst Assefa. Die kommt ja eigentlich von den 800 Metern und bringt damit auf jeden Fall auch einiges an Grundschnelligkeit mit. Letztendlich musste sie sich da knapp geschlagen geben, 2 Stunden 22:58 ihre Zeit und Drittplatzierte wurde dann Helen Obiri in neuer persönlicher Bestleistung von 2:23:10. Also das sind erstmal die Medaillengewinnerinnen und dann hatten wir auch noch 3 deutsche Athletinnen mit dabei. Zum einen Melat Kijeta, die 11. des WM-Marathons letztes Jahr in Budapest und ja, die hatte wahrscheinlich ein bisschen mit dem Profil der Strecke einfach zu kämpfen, wurde da mit Seitenstechen gezeigt bei Kilometer 19 und musste dann auch teilweise gehen. Letztendlich ist sie leider nicht ins Ziel gekommen und wir warten nach wie vor irgendwie auf eine Nachricht, wie es ihr geht und dass es hoffentlich nichts Schlimmeres ist bei ihr. Also dann noch 2 deutsche Vertreterinnen mit im Rennen dabei. Zum einen Dominika Meier, die kam als 29. ins Ziel, 2:30:14 und hatte ja ihr großes Ziel für diese Saison schon erreicht. Das war die PK-Norm und jetzt kommt obendrein noch eine Top-30-Platzierung bei den Olympischen Spielen. Also ja, die hat auf jeden Fall eine etwas konservativere Renntaktik gewählt und ging bei der Halbmarathon-Marke so bei Rang 45 durch und dann hat sie sich weiter vorgearbeitet, also auf Platz 29 nach vorne, auf jeden Fall eine schnellere zweite Hälfte dann nochmal geschafft. Ähnliches gilt auch für Laura Hottenrott, auch die war mit dabei, ist ja echte Trailrun- und Berglauf-Spezialistin. Also letztendlich für sie ein 38. Platz in 2:31:19 und auch die ging bei Halbmarathon erst bei Platz 54 durch. Also auch die hat sich nochmal richtig vorgearbeitet und hat da, glaube ich, sich das Rennen ganz clever eingeteilt.
Eine Besonderheit bei diesem Marathon habe ich gestern Abend auch noch festgestellt und zwar, es gestern Abend um 21 Uhr gab es einen Jedermann-Marathon auf der olympischen Strecke in Paris. Also es gab einen Nachtmarathon in Paris. Da konnte man als Hobbyläuferin, Hobbyläufer auf der Original-Olympiastrecke die Marathondistanz oder die 10-Kilometer-Distanz zurücklegen. Habe ich auch bei der einen oder anderen Athletin auf Instagram mitverfolgen können. Finde ich, ist eine super spannende Geschichte und ich glaube auch so eine der Neuerungen, die wir bei diesen Olympischen Spielen gesehen haben. Aber darauf wollen wir, glaube ich, später noch in der Sendung drauf eingehen. Wir haben uns ja jetzt über die abschließende Disziplin hier bei den Olympischen Spielen in Paris unterhalten. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal so einen kleinen Rückblick auf die vergangenen 12 Tage werfen. Lynn, was waren denn so aus deiner Sicht vielleicht so 3 Highlights, wenn du jetzt dir was aussuchen müsstest, die sich besonders bei dir eingebrannt haben?
Ja, also erstmal vorneweg, ich kann mich wirklich kaum entscheiden. Also ich hatte das Gefühl, in den letzten Tagen hat ein Highlight das nächste gejagt und ich würde einfach mal so ein paar rauspicken, aber ja, es gibt viele weitere, das in jedem Fall. Zum einen wären das die 400 Meter Hürden der Frauen bei mir, Sydney McLaughlin, die da wirklich vorne weggelaufen ist und quasi alle anderen stehen gelassen hat, auch noch in Weltrekord ins Ziel gekommen ist, das war eine großartige Leistung. Dann natürlich Mondo Duplantis, auch der mit Weltrekord im Stabhochsprung, 6,25 Meter und natürlich für mich als Läuferin auch noch die Laufdisziplinen ganz reizend. Zum einen Grant Fischer, der ja Bronze gewonnen hat über die 10.000 Meter und die 5.000 Meter, also auch da den Doppelstart gewagt hat. Und das gleiche gilt für Jakob Ingebrigtsen, der ja nach einem 4. Platz über die 1500 Meter so ein klein bisschen, also ich enttäuscht war, aber auf jeden Fall schnell einen Haken dran gemacht hat und dann auch noch Gold über die 5000 Meter sich sichern konnte. Also der hat sich gut da wieder aufgerappelt und das wären so meine Highlights. Aber Benni, was gilt für dich da?
Mir ging es genauso wie dir. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich hätte auch 10 Highlights nennen können. Schlussendlich bin ich bei 3 geblieben. Mein erstes Highlight ist die 4x400 Meter Staffel der Männer vom gestrigen Abend und insbesondere dieser Zweikampf auf der letzten Runde zwischen Ray Benjamin und Tebogo aus Botswana. Also die beiden Olympiasieger, einer über die 400 Meter Hürden, der andere über die 200. Da im direkten Zweikampf zu sehen, das fand ich extrem spannend. Das hat mich wirklich gefesselt. Und das ist auch, glaube ich, so eine Konstellation, die sieht man auch nur ganz, ganz selten, dass da solche Ausnahmeathleten aus verschiedenen Disziplinen dann in so einer, ich sag mal, Mischdisziplin, ich hätte eher Ray Benjamin da im Vorteil gesehen, aufeinandertreffen. Und kurz nach dem Rennen gab es dann auch die offiziellen Auswertungen. Wir haben uns ja auch so ein bisschen gestern darüber unterhalten, dass Tebogo da auch wirklich schnell war. Offensichtlich ist er da im Rahmen dieses 400-Meter-Renns die zweitschnellste Zwischenzeit in der 4x400-Meter-Staffel aller Zeiten gelaufen. Nur Michael Johnson war irgendwann mal schneller als er. Auch nur wenige Hundertstel. Also eine wirklich extrem, extrem starke 4. Position da von Botswana, von Tebogo. Und deswegen ist das eines meiner Highlights. Dann ein weiteres Highlight ist das 100-Meter-Finale der Frauen gewesen mit Julian Alfred als neue Olympiasiegerin. Das war eine, die ich nicht unbedingt für die Goldmedaille auf dem Zettel hatte. Aber sie hat da so ein perfektes, sauberes Rennen abgeliefert. Vom ersten bis zum letzten Meter hat sie ihre Technik durchgezogen, war voll im Fokus und hat dann auch verdient die Medaille gewonnen. Und ja, deswegen ist das Highlight Nummer 2 von mir. Und mein drittes Highlight sind natürlich die Medaillen aus deutscher Sicht von Yemisi Ogunyele, dann die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, Leo Neugebauer natürlich und Malaika Mihambo mit ihrer Silbermedaille. Das waren definitiv Ergebnisse, über die ich auch sehr gerne in unseren Folgen gesprochen habe. Und vielleicht schaffen wir es ja, die Medaillengewinnerinnen und Gewinner in den kommenden Wochen nochmal in den Podcast zu holen.
Medaillengewinner ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Also die haben mich auch total begeistert. Natürlich Leo allen voran. Also man muss sich auch mal irgendwie seine Entwicklung nochmal vor Augen führen. 2019 ist er als europäischer Jahresbester zu den U20-Europameisterschaften angereist, da dann 4. geworden. Im Jahr darauf leider eine Verletzung dann erlitten und ja, wurde vom Fördersystem da in Deutschland nicht mehr berücksichtigt, hat sich also entschieden, in den USA zu studieren und ist dann dementsprechend auch aus dem Kader geflogen, wie das der DLV leider bei einigen macht und hat sich aber trotzdem da toll entwickelt, ist mittlerweile deutscher Rekordhalter und jetzt eben Olympia-Silbermedaillengewinner. Also auch der hier ganz unabhängig einfach von Deutschland hat sich die besten Bedingungen gesucht für sein Training und das hat sich für ihn ausgezahlt. Was denkst du?
Ja, definitiv. Das war ja auch so ein Punkt, über dem ich mit einer Folge mit ihm gesprochen habe. Die Trainingsbedingungen, die er da in Austin vorgefunden hat, die er da nutzen kann, absolut atemberaubend, was da alles möglich ist, wie da die Trainingsplätze, die Krafträume, Physiotherapie und alles aussieht. glaube, ich packe die Folge auch nochmal in die Shownotes rein. Und da ist tatsächlich die Frage, ob wir solche Bedingungen in Deutschland vorfinden an einem Olympiastützpunkt. Ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Plus dann nochmal das Trainingsumfeld. Er hat ja da auch sehr, sehr starke Trainingskameraden, mit denen er da sich auch im Training messen kann. Und ich denke, so schmerzhaft der Rauswurf aus dem Kader damals war, so positiv war dann rückblickend doch die Entwicklung, dass er da die richtige Entscheidung getroffen hat, sich ein perfektes Umfeld für seine Erfordernisse zu suchen und hat dann ja in den letzten Jahren wirklich dafür die Lorbeeren ernten können, auch mit den deutschen Rekorden. NCAA-Athlet des Jahres jetzt und jetzt mit der Olympiasilbermedaille. Also da ziehe ich absolut meinen Hut vor ihm. Und ähnlich war es ja auch bei Yemisi. Sie musste ja auch aus der Förderung raus nach ihrer letzten Verletzung.
Ja, die hatte ja mehrere Kreuzbandrisse, soweit ich weiß, und wollte dann nach dem zweiten noch irgendwie schon aufhören. Und ja, hat sich dann trotzdem nochmal hervorgearbeitet und das eben ganz alleine geschafft. Ist jetzt mittlerweile seit wenigen Wochen auch im Olympiakader angekommen und da gehört sie definitiv auch hin. Also ja, auch ganz unabhängige Athletin und total bodenständig aus meiner Sicht. Das Finale hat mich richtig begeistert und auch die hat es irgendwie in einem kleinen Kreis geschafft, nur mit Trainerin und Trainer und eben ihrem Verein sich da hochzuarbeiten und ja, ist jetzt ganz oben an der Weltspitze wirklich angekommen. Olympia Gold, ich glaube, was Größeres gibt es einfach nicht in diesem Sport.
Absolut. Dann würde ich auch nochmal so ein bisschen auf die allgemeinen Neuerungen, Highlights oder Sidefacts rund um die Olympischen Spiele schauen. Und was mir noch aufgefallen ist, in vielen Disziplinen gab es eine sehr, sehr enge Leistungsdichte. Also das Favoriten wirklich haushoch dem Feld davongelaufen sind oder durch extreme Höhenunterschiede, Weitenunterschiede aufgefallen sind, gab es in den meisten Disziplinen tatsächlich nicht. Gut 400 Meter Hürden der Frauen mal ausgenommen, gab es wirklich sehr, sehr viele Hundertstel oder auch Tausendstel Entscheidungen, sei es das 100 Meter Finale der Männer, sei es die 4x400 Staffelgeschichte, aber auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, das war nicht so abzuschätzen. Wie siehst du das, Lynn?
Ja, keine Frage, kann ich dir nur zustimmen. Also es war ja nicht nur in den Sprintentscheidungen ganz knapp, sondern auch noch auf den Langstrecken. Da waren es regelmäßig Tausendstelentscheidungen, die dann zwischen Gold, Silber und Bronze irgendwie differenziert haben. Und mich hat es ja auch nicht auf dem Stuhl gelassen. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig und das hat uns alle, glaube ich, bewegt in den letzten zwei Wochen.
Und dann würde ich nochmal auf die Neuerungen bei diesen Olympischen Spielen zurückblicken. Wir haben ja vorhin schon über die Marathonstrecke gesprochen, die dann am Abend für im Prinzip jedermann geöffnet war. Fand ich eine super coole Sache. Und wenn ich auf diesen Distanzen unterwegs wäre, wäre das, glaube ich, auch eines meiner Highlights gewesen, was ich gerne mal in Angriff genommen hätte. Wenn man weiß, okay, hier sind heute Morgen die olympischen Läufer am Start gewesen und morgen früh dann die olympischen Läuferinnen. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, was es so rückblickend bei den vorherigen Olympischen Spielen wahrscheinlich noch nicht gab.
Ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, dass ist auch einfach total positive Entwicklung, weil das trägt ja auch einfach zu der Gesundheit von ganz vielen Menschen dort in Paris bei. Also die bereiten sich ja auch über Wochen und teilweise Monate auf so einen Marathon vor. Und ich glaube, wenn man weiß, okay, es gibt dieses Angebot, dass man nochmal auf der Marathonstrecke selbst unterwegs ist, dass das ein riesiger Anreiz ist und dass es ganz viele Leute nochmal in die Stadt lockt und eben auch zu mehr Bewegung irgendwie anspornt. Also das ist super toll.
Ja, und auch gerade, weil es nicht nur die Marathondistanz gab, sondern auch den 10-Kilometer-Lauf, der dann für viele weitere dann auch nochmal machbar wäre oder ist. Und deswegen, glaube ich, ist das Konzept, was in diese Richtung gegangen ist, wirklich gut aufgegangen. Dann gab es aber noch viele weitere Highlights, zum Beispiel die Olympia-Glocke, über die wir uns auch mehrfach unterhalten haben. Wir hatten auch spekuliert, naja, vielleicht taucht sie auch bei den nächsten Olympischen Spielen wieder auf, vielleicht wird eine neue Tradition draus. Diese Glocke wird es definitiv nicht, denn wir hatten schon mal drüber gesprochen, wo wird sie im Dezember dann schlussendlich hängen?
Ja, in der Notre Dame. Und die wird auch noch graviert tatsächlich mit allen Namen von Olympiasiegerinnen und Siegern. Also die haben sich dann auf die nächsten Jahrhunderte dort verewigt.
Dann eine weitere Neuerung waren die Repechage-Läufe, die Hoffnungsläufe in den verschiedenen Disziplinen. Ich muss sagen, mir hat es insgesamt gut gefallen. Wie war so insgesamt das Feedback der Athletinnen und Athleten?
Ja, durchaus gemischt. Also einige Läuferinnen und Läufer konnten das ja gut für sich nutzen, auch aus dem deutschen Team. Es gab aber auch andere, die gesagt haben, okay, das ist dann irgendwie zu viel Belastung, wenn man noch einen weiteren Lauf zwischen Vorlauf und Halbfinale absolvieren muss. Und ja, viele hätten es vielleicht auch einfach dann über die Zeitenregelung geschafft, die natürlich dann abgeschafft worden ist und ausgetauscht worden ist gegen die Repechage-Läufe. Also durchaus auch Kritik. Es war ein sehr gemischtes Bild aus meiner Sicht.
Da kommt mir aber nochmal Maite Kohlberg in den Sinn, die ebenfalls über die Repechage-Läufe in das Halbfinale gekommen ist und dort nochmal eine neue persönliche Bestleistung laufen konnte. Für mich tatsächlich aus Zuschauersicht war es insgesamt eher positiv und ich würde mich freuen, wenn es auch bei den nächsten Olympischen Spielen wieder so gehandhabt wird.
Eine weitere Neuerung noch, die Screens im Zielbereich. Irgendwie ist mir das total lebendig im Kopf geblieben, weil zum Beispiel nach den 110 Meter Hürden-Halbfinals waren Screens eben aufgestellt und dann konnte man den französischen Athletinnen und Athleten zugucken, wie die quasi ihre Familie dort in Empfang genommen haben. Die waren live zugeschaltet in das Stadion und das fand ich richtig, richtig schön, weil ich meine, was gibt's Besseres, als dann seine Familie direkt zu sehen? Und es kann sich eben nicht jeder leisten, dort ins Stadion zu kommen. Da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen, über diese Ticketpreise. Und das war aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle Idee.
Ja, definitiv. Und eine Neuerung, die mir auch aufgefallen ist, die ich muss sagen, in den ersten Tagen nicht ganz so verstanden habe, war das, ich sag mal, Olympia-Maskottchen, Snoop Dogg. Ich habe ihn in diesem Jahr das erste Mal mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht, als er im Rahmen der US-Trails gemeinsam, ich glaube, mit Eto'o Bolden und einem weiteren Ex-200-Meter-Sprinter selbst über die 200 Meter an den Start gegangen ist. Natürlich nicht direkt im Rahmen der Trails, sondern einfach in einem Showrennen. Und ich fand
war auch gar nicht so langsam.
Nee, ich glaube, er ist 34, 43 oder sowas gelaufen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht so langsam, auch dafür, dass er schon weit über 50 Jahre alt ist und ich glaube auch nicht den gesündesten Lebensstil bisher an den Tag gelegt hat. Und fand das mal ganz cool, ihn da über die 200 Meter zu sehen. Und dann ist er aber auch immer mehr bei Instagram, auch im Rahmen der Olympischen Spiele aufgetaucht. Er war Fackelträger im Vorfeld der Spiele und war dann tatsächlich nicht nur in der Leichtathletik, im Leichtathletikstadion zu sehen, sondern ich glaube bei fast allen Disziplinen. Hat einiges ausprobiert. Es gab da oder gibt sehr, sehr viele unterhaltsame, sehr, sehr lustige Instagram-Videos mit ihm. Und ich glaube, sowas könnte sich auch im Rahmen der nächsten Olympischen Spiele etablieren. Die nächsten 2028 sind ja in Los Angeles. Das ist ja auch die Heimatstadt von Snoop Dogg. Könnte ich mir vorstellen, wenn er dann nicht zu alt ist, dass er da in diesem Rahmen auch nochmal am Start ist. Also das war was man so, ich sag mal, neben dem Sportlichen als Unterhaltung immer nochmal mitgenommen hat. Und ich glaube, das war ganz charmant und es hat den Sport oder nicht nur die Leichtathletik nochmal vielen anderen Leuten näher gebracht. Weil ich glaube, so diese Kombi aus Musik, Business, Unterhaltung und Sport, die funktioniert gut und bringt auch viele Leute nochmal so in unsere Ecke, die sich ansonsten vielleicht nicht so für die Leichtathletik interessieren. Also insgesamt kann man sagen, wer uns in den letzten Tagen zugehört hat, wir waren doch begeistert von diesen Olympischen Spielen in Paris. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass hier auch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Wir hatten es auch mehrfach schon angesprochen, die Preise rund um die Olympischen Spiele, die Ticketpreise zum einen, aber auch alles weitere in Paris waren natürlich exorbitant und natürlich nicht für jeden bezahlbar. Und das ist aus meiner Sicht doch wirklich schade, weil Sport ist was, das sollte die Welt verbinden, das sollte alle sozialen Schichten irgendwie verbinden. Und wenn man sagt, okay, ich kriege für nicht unter 100 Euro ein Ticket für das Olympiastadion und möchte da vielleicht mit der Familie hingehen, dann ist das für viele einfach nicht bezahlbar. Und dass vielleicht bei einem olympischen Finale, weiß ich nicht, irgendwelche Logenplätze dann etwas teurer sind, kann man absolut nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz sollte es auch immer Preiskategorien geben, die sich jede und jeder leisten kann.
Und es wirkt irgendwie auch so, als ob man da einfach nur versucht, möglichst viel Geld zu machen. Und es gab in den letzten Tagen auch sehr viele Schlagzeilen. Also es kommt tatsächlich wenig von dem Geld und bis gar nichts bei den Athletinnen und Athleten an. Und das sollte natürlich dann nicht der Fall sein.
Ja, definitiv. Also wenn eine Veranstaltung mit einem Budget, ich glaube 4 oder 5 Milliarden Euro da aufschlägt und dann bei den Protagonisten, die eigentlich dafür sorgen, dass die Stadien da voll sind, im Prinzip fast nichts ankommt, dann ist das zumindest mal zu hinterfragen. Ob das der IOC macht, sei mal so dahingestellt. Mhm. Eine weitere Sache, die mir in den letzten Tagen auch aufgefallen ist, ist die ja sehr strikte Kontrolle von Inhalten, die auf sozialen Medien gepostet wurde rund um die Olympischen Spiele. Ich stand auch so ein bisschen im Kontakt mit Golden Javelin von Instagram, der ja auch in Paris vor Ort war und versucht hat, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch nochmal Videos aus anderen Blickwinkeln zu liefern, wenn man nicht nur auf die angewiesen sein möchte, die es so im Fernsehen gibt. Und sein Kanal wurde aufgrund eines Videos, ich glaube, das war ein Halbfinale oder Finale über die 110 Meter Hürden der Männer, gesperrt für mehrere Tage. Er hatte die Rechte an dem Video, weil er es aufgenommen hat. Es ist kein kommerzieller Kanal und nichtsdestotrotz wurde das Video dann rausgenommen und sein Kanal gesperrt, was natürlich für jemanden, der so begeistert da dran ist und auch mehrere Leute oder viele Leute an den Olympischen Spielen teilhaben möchte, schwierig ist. Und ich weiß, dass es vielen so ging. Und ich nutze neben dem Instagram-Kanal auch einen TikTok-Kanal, auf dem ich immer mal Inhalte teile. Dort habe ich den 400-Meter-Lauf im Rahmen des Zehnkampfs mit Leo Neugebauer geteilt. Und da wurde zwar nicht mein Kanal gesperrt, aber das Video wurde rausgenommen. Ich sollte einen Urheberrechtsnachweis liefern. Das habe ich dann auch gemacht mit den Metadaten von der Kamera und allem, was angefordert wurde. Und habe dann schlussendlich auch nur die Nachricht bekommen, dass das Video weiterhin gesperrt wird, gesperrt bleibt. Und sollte ich bald nochmals ähnliche Inhalte teilen, wird auch der komplette Kanal von mir von TikTok entfernt. Ich hätte noch die Möglichkeit, hier vor ein deutsches Gericht zu ziehen, aber das ist dann natürlich die Frage, eine Einzelperson gegen den IOC und TikTok, wie erfolgsversprechend ist das? Da merkt man dann schon, wie da die Hand da drauf gelegt wird, dass es da die Meinungshoheit oder die Bildhoheit von ja, dem IOC und anderen großen Organisationen gibt, was tatsächlich sehr, sehr schade ist. Und das ist die Frage, wie geht man da mit solchen Sachen um?
Ja, ist auch super schade irgendwie, weil letztendlich versuchst du ja auch nur Werbung zu machen für die schönste Sportart der Welt, keine Frage.
Ja.
Und dass es dann gesperrt wird, weiß ich nicht, ob das sein muss.
Es würde mich mal interessieren, vielleicht nochmal so ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch in Paris waren und mal ein Video oder ähnliches gepostet haben, wie es bei euch war, ob ihr da mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hattet. Aber das ist tatsächlich was, ich bin gespannt, wie sich das auch in den kommenden Jahren entwickelt, weil Social Media und das eigene Handy, das eigene Videomaterial, was da gepostet wird, das wird definitiv nicht weniger, sondern mehr. Und ob das dann so zielführend ist, seitens des IOC, sich da mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dass es da noch weitere Inhalte auf den sozialen Netzwerken gibt. Aber dann würde ich vorschlagen, kommen wir auch zum Schluss mit dieser letzten Olympia-Folge. Lynn, was ist denn so insgesamt dein Resümee zu Paris 2024?
Ja, vier Medaillen aus deutscher Sicht. Also ich glaube, viel Erleichterung nach der WM in Budapest letztes Jahr. Man darf aber diesen Aufschwung auch irgendwie nicht missdeuten. Also wir hatten es angesprochen, viele der Athletinnen und Athleten, die jetzt eben sehr erfolgreich waren fürs deutsche Team, ja, haben sich irgendwie in einem kleinen Team hochgearbeitet und verdanken das eben ja eher nicht diesem Belohnungssystem des DLV, sondern stehen da wirklich auf eigenen Füßen und das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt richtig auf die nächsten Olympischen Spiele in Los Angeles und vor allem auch, ob dem quasi nochmal was draufgesetzt werden kann. Also kann Paris nochmal übertroffen werden? Ich weiß es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen.
Ja, ich kann es mir momentan schwer vorstellen, aber die Amerikaner, was Unterhaltung angeht, sind natürlich auch Weltmeister. Also freuen wir uns quasi schon auf die kommenden Olympischen Spiele 2028. Aber jetzt würde ich erstmal vorschlagen, belassen wir es dabei. 8 Folgen in 8 Tagen ist eine Hausnummer, Lynn. Wir kommen nach dieser Folge wieder zum normalen Rhythmus, eine Folge pro Woche zurück. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sonntag und bis bald.
Wünsche ich dir auch. Bis dann.
Und das war's auch schon wieder von der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr selbst Wettkämpfe veranstaltet und jemanden sucht, der packend durch den Wettkampf oder die Veranstaltung führt, gibt es niemanden besseren als mein Co-Host Lynn Kleine. Egal ob vor Ort oder im Livestream, Lynn ist wirklich immer perfekt vorbereitet und weiß genau, wovon sie spricht. Deshalb schreibt bei Interesse gerne eine E-Mail an info@meinathlet.de oder direkt an Lynns Instagram-Account. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.